ARD. Proteste gegen Erdogan in der Türkei und warum auch in Deutschland Menschen auf die Straße gehen.
10 Jahre nach dem Germanwings-Absturz. Wie schafft man es, mit so einer Katastrophe umzugehen?
Ob wir wollen oder nicht, WhatsApp, Instagram und Facebook bekommen einen KI-Assistenten. Was der kann, klären wir.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Montag, der 24. März. Annika Witzel und Sebastian Trepper starten mit euch in die Woche.
Guten Morgen. Und wir gucken direkt mal drauf, was in der Türkei gerade los ist. Das macht nämlich vielen Menschen auch hier große Sorgen.
Das sind ja wirklich Tausende von Menschen, die auf der Straße sind. Vor allem Studentinnen und Studenten, die für ihre Rechte, für die Gerechtigkeit, für eine unabhängige Justiz eintreten. Und statt denen Gehör zu geben, gehen die Sicherheitsbehörden mit krassen Repressionen vor, mit Gewalt, Tränengas. Es ist zu massenhaften Festnahmen gekommen.
Das war Dilek Demircan Dursun vom Dachverband der CHP in Deutschland. Das ist die Partei des türkischen Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu. Demircan Dursun hat in Köln für İmamoğlus Freilassung demonstriert. Und wir haben euch schon am Donnerstag davon erzählt, dass Ekrem İmamoğlu festgenommen worden ist. İmamoğlu ist der Bürgermeister von Istanbul und der größte Konkurrent von Präsident Erdogan. Bei dem Thema passiert aber gerade so viel, dass wir da nochmal drauf gucken wollen, vor allem, was das hier in Deutschland auslöst.
Gerade in der türkischen Community ist das ein Riesenthema und da sind auch nicht alle derselben Meinung, weil der türkische Präsident Erdogan hier einfach auch ziemlich viele Anhänger hat.
Aber vorher gucken wir nochmal auf den Grund für die Demos in der Türkei und hier in Deutschland. Die türkische Justiz wirft İmamoğlu vor, dass er sich als Bürgermeister bestechen lassen hat. Außerdem habe İmamoğlu und seine Partei mit einer kurdischen Partei zusammengearbeitet und genau das wird ihm als Unterstützung der verbotenen PKK und damit als Terrorismus ausgelegt.
Mittlerweile ist İmamoğlu verhört worden. Er hat die Anschuldigungen als Verleumdungen bezeichnet und er hat auf X geschrieben: Ich stehe aufrecht und halte meinen Kopf hoch. Angst kann uns nicht stoppen. Er appelliert da also an den Nationalstolz der Türkinnen und Türken.
Nutzt ihm aber juristisch erstmal wenig. Ein Richter hat Untersuchungshaft angeordnet. İmamoğlu kommt also vorerst nicht wieder frei und das türkische Innenministerium hat mittlerweile auch mitgeteilt, dass İmamoğlu als Bürgermeister von Istanbul zumindest vorübergehend abgesetzt ist. Und die Uni Istanbul hat İmamoğlu den Abschluss aberkannt. Das scheint jetzt erstmal nicht so wichtig, aber in der Türkei kann man nur mit Uni-Abschluss Präsidentschaftskandidat werden.
Zehntausende protestieren in der Türkei dagegen, wie mit İmamoğlu umgegangen wird, obwohl es Versammlungsverbote in Istanbul und anderen Städten und Regionen gibt. Und in Istanbul sind auch bestimmte Plätze, Straßen und Bahnstationen gesperrt.
Da hat es auch schon geknallt. Die Polizei hat Demonstranten mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen vertrieben. Über 300 Menschen sind bei den Protesten festgenommen worden.
Und die Vermutung ist ja, dass hinter diesen Attacken auf İmamoğlu und seine Partei Präsident Erdogan und seine Anhänger stecken. Und dazu passt es auch, dass das alles kurz vor der Wahl des Präsidentschaftskandidaten der CHP passiert. İmamoğlu ist da der einzige Kandidat und die Partei sagt, er ist gestern auch mit riesiger Mehrheit gewählt worden, obwohl er gerade im Gefängnis sitzt.
Auch in Deutschland konnten Türkinnen und Türken abstimmen und das haben auch viele getan. Das Thema beschäftigt die türkische Community hier also auch sehr. Und in Deutschland leben knapp 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, sagt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Zum Beispiel auch dieser Mann hier, der in Köln gegen die Festnahme von İmamoğlu protestiert hat.
Wir sehen, dass in Europa viele Leute Erdogan wählen. Ich meine, wir haben in Düsseldorf um die 80% gehabt im türkischen Konsulat. Und es ist umso wichtiger jetzt zu zeigen oder die Leute auch zu mobilisieren, vielleicht mal ein bisschen anders zu denken, weil wir haben hier Nachholbedarf, die Leute aufzuklären.
Ja, interessant wird jetzt, wie die verschiedenen Anhängerschaften in Deutschland miteinander umgehen. Nach dem letzten Wahlsieg von Erdogan vor 2 Jahren gab es ziemlich viele Freudendemos und Autokorsos. Die Menschen, die Erdogan unterstützen, sehen die Festnahme von İmamoğlu als normalen Vorgang einer funktionierenden Justiz.
Es sind ja im Prinzip, es ist die Justiz, die irgendwelche Meldungen, Informationen hat und daraufhin wird er verhaftet. Ganz einfach.
Was er gemacht hat, jetzt alles, 565 Milliarden Lira ist er verschwunden. Die haben doch Beweise. Wir haben da über der Kamera gesehen, alles. Die in Türkei gibt es auch Gesetz.
Nach der Festnahme von İmamoğlu gab es jetzt aber Proteste von Anhängern der Opposition. In Berlin waren es 1300 Leute, in Köln ähnlich viele und es gab auch noch mehr Demonstrationen, zum Beispiel in Frankfurt oder im Ruhrgebiet. Von Gegenveranstaltungen oder Problemen haben wir bisher nichts gehört.
Unsere Kurznachrichten.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Abend nach einem ziemlich aufregenden Spiel den Sprung ins Halbfinale der Nations League geschafft. Nach der ersten Halbzeit hat die deutsche Mannschaft 3:0 gegen Italien geführt. Am Ende stand es dann aber 3:3, ganz schön knapp. Aber es reicht nach dem 2:1 im Hinspiel für den Einzug ins Halbfinale.
Papst Franziskus ist zurück im Vatikan. Nach 5 Wochen hat er die Lungenentzündung überstanden, sagen seine Ärzte. Er muss weiterhin medizinisch behandelt werden, aber am Sonntag hat er sich das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.
Die Verhandlungsteams von CDU, CSU und SPD versuchen weiter, eine gemeinsame Grundlage für eine Koalition zu schaffen. Eins zeichnet sich schon ab, Differenzen gibt's wohl bei den Themen Steuern, Sozialpolitik und der Eindämmung der irregulären Migration. Heute bis 17 Uhr wollen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen, die dann in einer Gruppe aus den jeweiligen Parteispitzen zu einer gemeinsamen Strategie geformt werden sollen. Das Zeitfenster ist ja ziemlich eng. Friedrich Merz hatte ja mal angekündigt, bis Ostern eine Regierung bilden zu wollen.
Heute vor 10 Jahren ist ein Germanwings-Flugzeug auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abgestürzt. Der Co-Pilot war psychisch krank. Er hatte das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht, um Suizid zu begehen. 150 Menschen sind gestorben.
Wir wollen uns mal angucken, wie man mit so einer Katastrophe umgeht. Man kann aber bestimmt keine positive Seite sehen, aber es gibt zumindest Mittel und Wege, wie man als Angehörige mit einem Trauma oder so einem Verlust besser umgehen kann.
10 Jahre, das klingt erstmal nach einer langen Zeit, aber wenn man Angehöriger ist oder jemand, der eng damit zu tun hat, dann ist es eben doch nicht so viel. Das beschreibt Ulrich Wessel ganz gut. Er war der Schulleiter einer Schule in Haltern in Westfalen. Da erinnern sich vielleicht noch viele von euch dran. Von dieser Schule sind damals 16 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen gestorben auf diesem Flug. Die waren auf dem Rückflug von einem Austausch.
Man kann eigentlich kaum glauben, dass es schon 10 Jahre her ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass bei sehr vielen die Katastrophe eben noch sehr präsent ist. Das merkt man in Gesprächen mit Betroffenen. Das sieht man aber auch, wenn man über die Friedhöfe geht. Liebevoll geschmückt die Gräber. Man merkt einfach, dass der Schmerz der Eltern nach wie vor eben unermesslich groß ist.
So ein Verlust geht eben nicht weg. Das sagt auch die Frau vom Piloten des Fluges. Kurz zur Erinnerung, der Pilot hat versucht, die Katastrophe noch zu verhindern. Er kam aber nicht ins Cockpit. Seine Frau heißt Annika Sondenheimer. Sie hat sich dann später intensiv mit Trauer und der Bewältigung von Verlust beschäftigt. Und sie sagt, selbst Hilflosigkeit von anderen war okay, nur eben nicht Verdrängung.
Was mir immer geholfen hat, wenn die Leute offen und ehrlich zu mir waren, war mir das immer lieber, als wenn gesagt wurde, ach, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Das dauert jetzt ein bisschen und da musst du jetzt erstmal durch und dann wird es aber wohl wieder besser werden.
Annika Sondenheimer sagt auch, Trauer ist so individuell, dass das komplett unterschiedlich ist, was einem helfen kann und was nicht. Ihr hat es aber auf jeden Fall geholfen, wenn Leute für sie und ihre Kinder gekocht haben und das dann einfach vorbeigebracht haben.
Ja. Da finde ich mich auch sofort wieder, ist auch meine Hilfsstrategie. Also bevor ich was Blödes sage, lieber eine ordentliche Auflaufform mit Lasagne machen oder einen Eintopf und flott abgeben, scheint jetzt nicht die schlechteste Idee zu sein. Gerade wenn es um Eltern mit Kindern geht, dann hat man die Kocherei schon mal aus dem Kopf.
Also ich bin in so einer Situation immer so hilflos, wie sie das gerade auch gesagt hat, aber ich versuche das dann auch so auszudrücken. Also ich sage dann immer, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, was kann ich tun, so, und ich versuche dann eben auszudrücken, dass ich gerade selber überhaupt nicht weiß, wie ich am besten damit umgehen soll.
Na, so geht es den Leuten ja auch selber, ne?
Ja, eben. Man weiß ja einfach nicht, wie es dann weitergeht. Die Kinder von Annika Sondenheimer, die waren zu der Zeit des Absturzes erst 3 und 5. Und das mit denen zu besprechen, ist natürlich auch eine heftige Aufgabe. Aber Annika Sondenheimer sagt, professionelle Hilfe hat ihr und ihrer Familie total viel gebracht.
Nachdem wir wirklich gute Erfahrungen mit Trauerbegleitung gemacht haben und meine Kinder ja auch sehr lange zu Trauerbegleitern gegangen sind, habe ich dann auch für mich, weil ich einfach auch diese Expertise brauchte. Ich brauchte irgendwie so ein bisschen was, und habe mir gedacht, ich muss auch diese Ausbildung machen, damit ich das, was uns jetzt unser Leben lang begleitet, irgendwie auch weiß.
Ja, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, also
Annika Sondenheimer hat mittlerweile eine Stiftung mit dem Namen ihres Mannes, also Patrick Sondenheimer Stiftungsfonds. Der unterstützt Kinder und Familien bei Trauerfällen oder schweren Krankheiten von Angehörigen.
Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass Leute dann so den Drang haben, was zu tun und eben nicht nur da zu sitzen und es so zu verarbeiten, sondern wirklich was machen wollen, um auch anderen zu helfen, denen es ähnlich geht. Also hat in ihrem Fall ja auch funktioniert. Wir wollen euch auch noch kurz erzählen, was der Absturz in der Luftfahrt verändert hat. Da ist nämlich auch ein bisschen was passiert.
Ja, die psychische Gesundheit von Piloten ist wichtiger geworden. Bei Untersuchungen wird da viel stärker drauf geachtet. Und es gibt auch mehr Unterstützungsangebote für Pilotinnen und Piloten.
Klar, eine Garantie ist das natürlich nicht. Aber Luftfahrtexperten sagen, dass eine Wiederholung von so einem Fall wie dem Germanwings-Absturz damit deutlich geringer geworden ist.
Wenn ihr jetzt zu dem Thema mehr erfahren möchtet, haben wir eine große Empfehlung für euch. Der Podcast Der Germanwings Absturz, 10 Jahre ohne euch. Da geht es um das Unglück selbst, aber vor allem um die Angehörigen der Todesopfer und wie es denen geht. Die haben die Autorinnen nämlich seit dem Unglück begleitet.
Ich habe den Podcast schon gehört, 6 Folgen, sehr bewegend. Ist aber auch echt nichts für schwache Nerven. Also ich habe mehrfach geweint beim Anhören, weil mich das so berührt hat. Aber es ist auch wahnsinnig stark, die Angehörigen zu hören. Also trotzdem wirklich eine große Hörempfehlung. Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Künstliche Intelligenz, also KI, kann ja manchmal ein bisschen gruselig sein, weil die wirklich schon viel kann. Aber so ganz dagegen wehren kann man sich auch nicht mehr, weil die in immer mehr Technologien einfach drinsteckt.
Ja, und demnächst wird die vermutlich auch auf euren Smartphones landen, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Denn ziemlich beliebte Apps des Meta-Konzerns, da gehören Facebook, WhatsApp, Instagram zu, die werden demnächst einen KI-Assistenten bekommen.
Meta AI heißt das Ding. Es wird zum Beispiel bei WhatsApp als ganz normaler Kontakt in eurer Chatliste integriert. Erkennt ihr an so einem blauen Kreissymbol. Und wenn ihr den anschreibt, dann kann ihr euch alle möglichen Fragen beantworten.
Und zwar wirklich alle möglichen. Also ihr könnt den nutzen, um eine Veranstaltung zu planen oder wenn ihr Wissensfragen habt. Boah, keine Ahnung.
Wie alt werden Bienen?
Okay. Du hast Fragen. Naja,
ja, ist doch interessant.
Ja, gut. Angeblich soll der Bot auch eine laufende Debatte schlichten können.
Ja, genau. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn Meta AI dann ganz pädagogisch wertvoll versucht, in der Kita-Gruppe den Streit um die weggenommene Schippe oder sowas zu klären.
Und der Punkt ist, ihr könnt das Ding leider nicht deaktivieren. Also ob ihr wollt oder nicht, Meta AI wird in diesen Apps auftauchen. Mhm. Wann genau, das ist bei uns noch nicht klar, weil Meta seine Updates immer schubweise ausrollt. Mhm. Nutzt du künstliche Intelligenz so im Alltag?
Also ich frage halt ChatGPT, also diesen ganz bekannten Chatbot, würde ich mal sagen, ab und zu zum Rumspielen. Aber
nach
neulich, genau, ich frage den immer nach Bienen. Aber neulich wollte ich eine Lampe aufhängen, so eine Hängelampe. Und da ist mir so ein Plastiknupsi abgebrochen, mit dem man die Lampe an dem Haken an der Decke festmacht.
Wo
kannst
kommt
du ungefähr
jetzt die,
vorstellen?
Ja, aber wo kommt die künstliche Intelligenz?
Ja, pass auf, find mal ein neues Plastiknupsi, wenn du nicht weißt, wie dieses Ding heißt.
Okay.
Nach was soll ich da suchen? Ja, habe ich ChatGPT aufgemacht und habe dem Ding beschrieben, was ich suche, wofür dieses Teil da ist. Und ChatGPT so, ja, dieses Teil heißt so und so, kannst du da und da kaufen. Fand ich total gut.
Okay, das ist praktisch.
Ja, meine ich doch.
ChatGPT ist wahrscheinlich der größte Konkurrent von Meta AI und wir haben den mal gefragt, ob er sich auf den neuen Mitstreiter freut.
Meta AI ist definitiv ein spannendes Projekt, aber es hängt davon ab, wie sie es umsetzen. Wenn es wirklich innovative Funktionen bringt, die den Alltag erleichtern, könnte es interessant werden. Allerdings gibt es auch Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Integration in bestehende Plattformen.
Ja, falls ihr ChatGPT benutzt und mit dem sprecht, habt ihr schon gemerkt, das war wer anders. Das war jetzt nicht die Stimme von ChatGPT, sondern von unserem Redakteur Martin. Der hat dem Bot mal kurz seine Stimme geliehen.
Und da ist das wichtigste Wort der Kritiker auch schon gefallen. Der Datenschutz.
Richtig. Also ihr als Nutzerinnen und Nutzer müsst euch nämlich bewusst sein, dass Eingaben an Meta AI genau wie bei anderen KI-Assistenten grundsätzlich vom Unternehmen gespeichert und ausgewertet werden, wenn ihr das nicht aktiv ausschaltet. Das Unternehmen sagt, naja, wir brauchen die Daten halt, um die Technik besser zu machen.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt deswegen, die Datenschutzeinstellungen ganz sorgfältig zu prüfen und anzupassen.
Ja, ich lese das auch immer.
Immer.
Ja,
immer.
Auf jeden Fall AGBs grundsätzlich.
Ich lese alle AGB, ich lese immer Datenschutzeinstellungen. Ja, sicher.
Auf jeden Fall. So, Thema Datenschutz und wie Meta AI bei Facebook, Instagram und im Messenger aussieht und wofür es da genutzt werden könnte, dazu haben wir euch einen Artikel in der Folgenbeschreibung verlinkt, da findet ihr alles.
So, was wir allerdings wirklich immer lesen, im Gegensatz zu AGB, sind natürlich eure Nachrichten.
Oh, starke Überleitung, Frau Kollegin. Also,
habe ich gelernt von ChatGPT.
Ist klar. Am Freitag haben Magda und Uli hier unsere 200. Folge gefeiert und dann haben wir viele Gratulationen von euch bekommen übers Wochenende. Das hat uns total gefreut. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, alle, wirklich alle 200 Folgen gehört zu haben. Wir müssen mal überlegen, ob wir so Urkunden basteln, vielleicht Medaillen, sowas.
Definitiv. Kerstin hat uns bei WhatsApp zum Beispiel geschrieben, ich höre euch wirklich jeden Tag und habe euch bereits in meine morgendliche Putzroutine eingebaut. Sobald die Kinder die Tür hinter sich zumachen und zur Schule abdüsen, seid ihr am Start und begleitet mich.
Und Bergi hat bei Spotify kommentiert, hör euch jeden Morgen im Bus zur Schule. Daumen hoch, super Podcast. Also ob ihr jetzt mit dem Wischmopp bewaffnet seid oder um einen Sitzplatz im Bus kämpft, Habt einen schönen Tag.
Liebe Grüße von Clementine und Meister Propper.
Solange ich nicht die WC-Ente bin, ist gut. Bis morgen.
Bis morgen. Quark, quark.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.